Bevor wir uns mit der weniger bekannten Geschichte des World Wide Web befassen, ist es wichtig, einen grundlegenden Unterschied zu verstehen, der in gängigen Darstellungen oft vermischt wird. Der Unterschied zwischen dem Internet und dem Web. Das Internet ist die Grundlage, das globale Netzwerk miteinander verbundener Computer. Stellen Sie es sich als physische Infrastruktur vor. Die Glasfaserkabel, die Router, die Server, die es Maschinen auf der ganzen Welt ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Seine Ursprünge als paketvermitteltes Netzwerk liegen unbestreitbar in Amerika und gehen auf Projekte wie ARPANET zurück. Das World Wide Web hingegen ist eine Anwendung, die auf dem Internet läuft. Es ist ein System für den Zugriff auf und den Austausch von Informationen. Ein Universum von Dokumenten, die durch Hyperlinks miteinander verbunden sind. Während das Internet die Rohrleitungen sind, ist das Web das Wasser, das durch sie fließt. Es sind die Websites, die Seiten, die Browser und die Protokolle wie HTTP, die es uns ermöglichen, in diesem Informationsraum zu navigieren. Um die wahren Ursprünge des Internets zu verstehen, müssen wir über den Tellerrand blicken. Zwar waren Pioniere wie Vint Cerf und Bob Kahn maßgeblich am Aufbau des Internets beteiligt, doch die konzeptionellen Grundlagen für ein globales Netzwerk miteinander verbundener Gehirne wurden bereits früher gelegt. Joseph Carl Robnett Licklider propagierte in den 1950er Jahren die Idee des Timesharing, ein einzelner Computer, der viele Nutzer und Nutzerinnen gleichzeitig bedient, ein Konzept, das von den meisten als Science Fiction abgetan wurde. Seine erfolgreiche Demonstration auf einem PDP-1-Computer im Jahr 1957 bewies, dass eine solche Symbiose zwischen Mensch und Computer möglich war. Rückblickend erscheint der Sprung zur Verbindung von Nutzern und Nutzerinnen über mehrere Standorte hinweg als relativ klein. Die Idee des Hypertexts, die oft Vannevar Bush's Memex zugeschrieben wird, hat tiefere europäische Wurzeln. In der gängigen Darstellung wird oft übersehen, dass europäische Bibliotheken bereits im 16. Jahrhundert mit mechanischen Buchautomaten experimentierten. Ein Paradebeispiel dafür ist das Buchrad, das 1588 von Agostino Ramelli entworfen wurde. Durch Eingabe eines Zahlencodes konnte man die Maschine automatisch auf eine bestimmte Seite in einem anderen Buch blättern lassen. Das war Informationsverknüpfung, 350 Jahre vor dem digitalen Zeitalter. Aus dieser Perspektive erscheint Memex nicht als revolutionäre Erfindung, sondern als Modernisierung einer jahrhundertealten europäischen Idee. Der wahre Visionär des Hypertexts war Ted Nelson, der 1960 das Xanadu-Projekt konzipierte. Seine Ideen waren weitaus fortschrittlicher als das, was wir heute verwenden. Er stellte sich bidirektionale Links vor, die es jedem Dokument ermöglichen, zu erkennen, welche anderen Dokumente darauf verlinken. Er stellte sich Transklusion vor, die Möglichkeit, einen Teil eines Dokuments in ein anderes einzubetten, wodurch die chaotische Spaghetti-Programmierung der heutigen Weblinks durch ein strukturierteres System ersetzt würde. Als das Internet Ende der 1960er Jahre noch in den Kinderschuhen steckte, hatte ein britischer Ingenieur namens Samuel Fedida eine Vision, die alle funktionalen Elemente des World Wide Web enthielt. Inspiriert von Licklider meldete er 1968 das Patent für ViewData an. Ein funktionierender Prototyp war bereits 1974 einsatzbereit, mehr als 15 Jahre vor dem WWW. Er wurde in Großbritannien unter dem Namen Prestel kommerziell eingeführt und später in ganz Europa übernommen, wo er in Deutschland und Österreich als Bildschirmtext oder BTX bekannt war. Fedidas Idee war revolutionär, weil sie pragmatisch war. 1968 gab es noch keine Heimcomputer. Aber die meisten Haushalte verfügten über einen Farbfernseher und ein Telefon. BTX verband diese vorhandenen Technologien miteinander. Eine einfache Decoderbox verband die Telefonleitung mit dem Fernseher und verwandelte ihn so in ein Netzwerkterminal. Die Fernbedienung diente als Tastatur. Es war ein System für die Massen mit der Technologie der damaligen Zeit. Obwohl die Grafiken rudimentär waren und auf mosaikartigen Zeichen basierten, waren sie bunt und effektiv. Man konnte Nachrichten versenden, funktional gesehen E-Mails, lange bevor dieser Begriff geläufig war. Man konnte Produkte bestellen, Buchungen vornehmen und an öffentlichen Diskussionsforen teilnehmen. Das österreichische ERDE aus dem Jahr 1987 war möglicherweise die erste landesweite öffentliche Chatplattform. Das System verfügte über Funktionen, die dem modernen Internet noch immer fehlen. Jede und jeder war identifizierbar, wodurch Spam verhindert wurde, und es unterstützte Zahlungen für Inhalte, die direkt über die Telefonrechnung abgerechnet wurden. Eine von Hermann Maurer und seinem Kollegen Gerhard Greiner entwickelte Innovation ermöglichte sogar die Texteingabe über eine reine Zifferntastatur. Durch die Zuweisung von Buchstaben zu jeder Zifferntaste konnte der Benutzer eine Ziffernfolge wie 2445 eingeben. Das System konsultierte dann ein Wörterbuch und leitete unter Ausnutzung der Redundanz der deutschen Sprache korrekt das Wort Hallo ab. Genau dieses Prinzip wurde Jahre später für das Versenden von SMS-Nachrichten auf Mobiltelefonen wiederentdeckt. Während viele Länder BTX übernahmen, verfolgte ein Team an der Technischen Universität Graz in Österreich, bestehend aus den Professoren Hermann Maurer und Reinhard Posch, eine ganz neue Idee. Warum nicht statt eines einfachen Decoders einen vollständig programmierbaren Computer verwenden? Dies führte zur Entwicklung des MUPID. Der Name war auch eine Anspielung auf ihren Namen, Maurer und Posch, intelligenter Decoder. Der MUPID war ein echter Heimcomputer, aber mit einer revolutionären Architektur. Statt der langsamen und unzuverlässigen Kassettenlaufwerke der damaligen Zeit wurden alle Benutzerdaten und Programme zentral auf den BTX-Servern gespeichert. Dies war im Wesentlichen Cloud Computing und ein App Store, der seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war. Benutzer und Benutzerinnen konnten Teleprogramme auf ihren MUPID herunterladen, um Berechnungen durchzuführen, Multiplayer-Spiele zu spielen oder Informationsmanagement-Software auszuführen. Die ersten echten sozialen Netzwerke entstanden auf dieser Plattform. Die Programmierbarkeit des MUPID eröffnete immenses Potenzial. Eines der bedeutendsten Projekte war COSTOC, kurz für Computer Supported Teaching of Computer Science, computergestütztes Lehren der Informatik. Das Team entwickelte über 300 einstündige Unterrichtseinheiten mit Bildern, Animationen und interaktiven Quizfragen. Dies war das erste landesweite vernetzte Lernsystem, das von Dutzenden von Universitäten weltweit genutzt wurde. Die Kurse wurden von führenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen verfasst und ermöglichten über das BTX-Netzwerk einen landesweiten Zugang zu hochwertiger Bildung. Das MUPID-BTX-System unterstützte sogar Multi-User-Echtzeitanwendungen wie Teleschach. Spieler und Spielerinnen konnten synchron oder asynchron gegeneinander antreten und es gab eine integrierte Chatfunktion. Wenn kein menschlicher Gegner verfügbar war, verband das System den Nutzer oder die Nutzerin nahtlos mit einem Schachprogramm, das sogar am Chat teilnehmen konnte. Dieses Maß an Interaktivität und Netzwerkfähigkeit, das in Graz seinen Anfang nahm, fehlte im Mainstream-Web noch viele Jahre lang. Warum also scheiterte dieses fortschrittliche, funktionsreiche europäische System? Die Antwort ist vielschichtig. Die zentralen BTX-Server waren teuer und schwer zu warten. Das größte Hindernis waren jedoch die Kosten für die Nutzung. In Österreich konnte die Nutzung von BTX für nur 20 Minuten pro Tag die monatliche Telefonrechnung um umgerechnet 200 Euro erhöhen. Im Gegensatz dazu gab es in den USA Flatrates für Ortsgespräche, wodurch das aufkommende Internet wesentlich erschwinglicher war. Anfang der 1990er Jahre konkurrierten drei Systeme um die Zukunft. Das hierarchische Gopher-System der University of Minnesota, das World Wide Web eines Teams am CERN und Hyper-G, später Hyperwave, ein Projekt der TU Graz. Hyper-G war bei weitem das leistungsstärkste System. Es bot bidirektionale Links, wodurch es keine 404-Page-Not-Found-Fehler gab. Es verfügte über ausgefeilte Metadaten, Suchfunktionen und Zugriffskontrollen, was es zu einem leistungsstarken Wissensmanagementsystem machte. Das WWW war jedoch das einfachste. Es war leicht zu installieren und, was entscheidend war, kostenlos. Der Wendepunkt kam 1993 mit der Veröffentlichung von Mosaic, dem ersten grafischen Webbrowser. Seine benutzerfreundliche Oberfläche führte zu einer explosionsartigen Zunahme der Popularität des Webs. Die konzeptionelle Eleganz und Leistungsfähigkeit von Gopher und Hyperwave konnten mit dem einfachen, kostengünstigen und plötzlich sehr zugänglichen WWW nicht mithalten. Die Entwicklung, die zuvor unter europäischer Führung am CERN stattgefunden hatte, verlagerte sich schnell. 1994 wurde das World Wide Web Consortium, W3C, am MIT in den USA gegründet und Tim Berners-Lee wurde als Leiter hinzugezogen. Als in Brüssel ein Treffen stattfand, um die Rollen Europas und der USA im neuen W3C festzulegen, gab es keine Diskussion. Die amerikanische Delegation legte ein fertiges Dokument vor, das fast alle Rechte und die Kontrolle an die USA abtrat. Als Robert Caillaux, der Vertreter des CERN, Einwände erhob, sprang sofort eine andere europäische Organisation ein und akzeptierte die Bedingungen. In diesem Moment war allen im Raum klar, das WWW war gerade zu einer amerikanischen Angelegenheit geworden. Die Welt entschied sich für Einfachheit und niedrige Kosten und schloss damit ein Kapitel der europäischen Innovation.